Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats, über Verfassungsfragen heute ganz besonders und schauen auf unsere Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, bin von Herzen Datenschützer und mag die Informationsfreiheit ganz besonders. Mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Grüß dich, Stefan.
Wir haben ja heute wieder ein schönes dreigeteiltes Programm. Wir schauen uns mal an, was der Datenschutz-Dino, darf man ihn so nennen, Thilo Weichert, produziert hat. Wir schauen auf das Bundesverfassungsgericht und wir schauen auf den EuGH. Also es ist für jeden was dabei sozusagen. Das Erste, womit wir uns kurz befassen wollen, ist ein Gutachten des Netzwerks Datenschutzexpertise. Das ist eine Organisation, die sich speziell darum kümmert, das Datenschutzrecht gutachterlich aufzurollen. Und der Hauptrepräsentant dieses Netzwerks ist Thilo Weichert, der ehemalige Datenschutzbeauftragte aus Schleswig-Holstein. Sehr lieber, sehr engagierter ehemaliger Kollege. Und das Netzwerk hat sich diesmal befasst mit dem interessanten Thema Digitalzwang. Haben ein 33-seitiges Gutachten zu der Frage verfasst, unter welchen Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf eine analoge Alternative zum digitalen Service? Das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Alle rufen, Digital ist das neue Ding, alles muss digital sein, zum Teil sogar Digital Only, also dass Leistungen der öffentlichen Verwaltung nur noch digital angeboten werden. Aber das Gutachten beschäftigt sich mit der Frage, geht das überhaupt? Muss man nicht bestimmte Dienstleistungen auch immer analog anbieten, um niemanden sozusagen in die digitale Falle reinlaufen zu lassen? Wir kennen den öffentlichen Streit zum Beispiel um das Thema Bahntickets. Kriegt man die nur noch online, beziehungsweise die Abos, die es in dem Bereich gibt, gibt es die eigentlich auch noch am Schalter oder nur noch online? Wir sehen es, wenn es darum geht, Pakete, die irgendwo an der Station hinterlegt sind, abzuholen. Geht das noch ohne Smartphone oder Eintritt zu irgendwelchen Kultur- oder Sportveranstaltungen? Und tatsächlich ist das ein Problem geworden, dass Menschen, die entweder die entsprechende digitale Medienkompetenz nicht aufweisen oder aufgrund persönlicher Beeinträchtigungen das nicht können oder aufgrund Alters, jung oder doch schon betagt, nicht ohne weiteres sich in der digitalen Sphäre wohlfühlen. Wie ist das? Haben die Chance zu sagen, ich hätte es gern analog? Und damit beschäftigt sich dieses Gutachten und klopft verschiedene Anspruchsmöglichkeiten, alle verfassungsrechtlicher Natur, ab.
Stefan, kurze Zwischenbemerkung. Das Gutachten ist ja könnte entstanden sein in dem Augenblick, wo die Deutsche Bahn verkündet hat, dass es nur noch eine digitale Bahncard gibt.
Ja.
Ja, da, also eigene Familie, mein 88-jähriger Vater hatte zu dem Zeitpunkt, als das verkündet wurde, kein Smartphone. Er hat inzwischen eins. Insofern hat er das Problem nicht. Und tatsächlich gab es in meinem weiteren Umfeld ein oder zwei Fälle, meist älterer Menschen, die dann auch da doch sehr wütend waren, als sie das erfuhren, weil sie kein Smartphone hatten, weil sie vielleicht auch meinten, das aus Prinzip nicht haben zu wollen und jetzt also keine Möglichkeit mehr sahen, wie sie noch weiterhin die Vergünstigung der Bahncard in Anspruch nehmen können und smartphonefrei zu bleiben. Also das kann man schon verstehen, dass das dann auch auf Unverständnis stößt, ja.
Das Thema gibt's wirklich, ganz eindeutig. Ja, und sehr lange Zeit wurden tatsächlich solche Angebote auch immer noch parallel angeboten. Also man konnte früher auch noch dann an den Bahnschalter im Bahnhof gehen und sagen, ich hätte gern die Bahncard, und die wurde einem dann dort händisch ausgestellt. Das ist allerdings tatsächlich vorbei. Und da stellt sich die Frage, geht das eigentlich? Darf man das so machen? Oder habe ich nicht sogar einen Anspruch darauf, bestimmte Dienstleistungen in analoger Form zu bekommen? Für die öffentliche Verwaltung ist das ein besonders schwieriges Thema, weil sich natürlich die gesamten Effizienzgewinne, die man sich von der Digitalisierung verspricht, sofort in Luft auflösen, sobald ich die analoge Schiene noch offen halten muss. Nämlich dann ist nichts mit Effizienz, sondern dann habe ich immer nur noch für ein paar einzelne verstreute Bürgerinnen und Bürger, muss ich noch nach wie vor den Schalter offen halten, muss noch die Papierformulare und die Papierwege bereitstellen. und kann eben nicht sozusagen mitnehmen, was an Digitalisierungsgewinnen in dem Bereich möglich ist. Das ist anders im privaten Sektor. Und genau damit befasst sich das Gutachten und stellt die Frage, woraus könnte es denn so einen Anspruch auf alternativen analogen Zugang geben? Klopfen verschiedene verfassungsrechtliche Grundlagen ab, vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung, so ein bisschen nach der Schiene, wenn ich nicht möchte, dass meine personenbezogenen Daten im Netz umfangreich verarbeitet werden, mache ich es halt datensparsamer oder datenschonender analog. In Betracht kommen natürlich Diskriminierungsverbote, etwa wenn ich aufgrund einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung von dem digitalen Angebot keinen Gebrauch machen kann. Es kommen staatliche Schutzpflichten in Betracht gegenüber Senioren oder sozial Benachteiligten, vielleicht auch ein Anspruch auf Daseinsvorsorge. Also da gibt es viele Ansätze und damit beschäftigt sich das Gutachten. Es kommt zum Ergebnis, dass es so einen Anspruch auf analogen Zugang gegenüber öffentlichen Stellen in der Regel wohl gibt auf dieser verfassungsrechtlichen Grundlage, gegenüber Privaten aber im Prinzip nicht oder nur ganz ausnahmsweise, etwa wenn der Private ein Monopol darstellt, dann könnte sich so eine Verpflichtung ergeben. Lohnt sich reinzuschauen, das Gutachten ist frei im Netz zu bekommen. Es gibt einem sicherlich nicht die letzte verfassungsrechtliche Sicherheit, die man sich in dem Bereich wünscht, aber es bereitet die Thematik gut auf und endet natürlich auch, so kennen wir Thilo Weichert, mit einer politischen Forderung am Ende, nämlich, dass man die Verfassung entsprechend ergänzen soll, um ein Verbot digitaler Diskriminierung. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, einen solchen Anspruch auf analogen Zugang zu Dienstleistungen tatsächlich auch rechtsverbindlich zu regeln, indem man es in unsere Verfassung reinschreibt.
Es gibt noch eine kürzere Fassung des Gutachtens, veröffentlicht in der NJ, nicht W, sondern OZ, 2014-15-37. Da ist die gedrängte Fassung. Thilo Weichert, mit dem ich manchen Strauß ausgefochten habe vor Jahren und den ich aber auch sehr schätze als engagierten Datenschützer, der macht natürlich was ganz Typisches dort. Er hält nicht so richtig auseinander, was jetzt politisch wünschenswert ist und was jetzt rechtlich dann tatsächlich auch sich, also wirklich dann noch einigermaßen vertreten lässt. Das ist natürlich völlig widersprüchlich, da ein Grundrecht zu fordern. Das kann man ja machen, kann man diskutieren und dann gleichzeitig aus allen möglichen Grundrechten dann so im Schnelldurchlauf dann abzuleiten, dass man das jetzt schon fordern, jetzt also schon dieses Grundrecht auf analoge Nutzung habe. Wir haben ja, also man muss nicht aus allem, was jetzt vielleicht einen politisch wünschenswert macht, gleich ein Grundrechtsthema machen. Und dass wir haben ja in vielfältigen Konstellationen, dass staatliche Leistungen von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Das ist ja nicht jedes Mal ein Grundrechtseingriff, wenn es heißt, also ich muss aufwendiger Anträge, die sicherlich auch manchen Menschen genauso beschwerlich sind wie die Benutzung eines Telefons dort ausfüllen. Insofern also überzeugend finde ich das jetzt nun beileibe nicht. Dann sagst du natürlich völlig zu Recht, also irgendwo muss man sich schon ein bisschen entscheiden auch, wenn man die Digitalisierung der Verwaltung konsequent möchte, dann kann man die Verwaltung nicht zugleich damit belasten, dass man parallel dann noch die ganzen analogen Abläufe auch lässt, weil das ist dann tatsächlich doppelt, also das ist dann mehr Aufwand. Das weiß jeder, der schon einmal ein Büro von analog auf digital umgestellt hat. Lässt man dort dann noch so quasi zur Sicherheit auch noch die ganzen Papierakten weiterlaufen, dann hat man nachher erstens alles unvollständig, nämlich die analogen Akten und die digitalen. Und zweitens hat man natürlich dann am Ende des Tages hat man mehr Aufwand, weil der analoge Aufwand bleibt und der digitale kommt noch dazu. Also auf der politischen Ebene würde ich dem schon auch stark widersprechen und eine wirklich handfeste, überzeugende Argumentation, dass sich das also etwa aus Artikel 2 Grundgesetz ableiten lässt, kann ich dem auch jetzt nicht wirklich entnehmen. Aber sicherlich ist das, also das, was ich wie ich eingangs gesagt habe, dass es dann insbesondere ältere Menschen gibt, die daran Anstoß nehmen. Das ist natürlich völlig verständlich und es gehört ja zu den Hürden der Digitalisierung auch einfach hinzu.
Sehr schön. Dann kümmern wir uns mal um ein ganz ohne jeden Zweifel rechtlich klar umrissenen und fundierten Fall unseres Bundesverfassungsgerichts, der übrigens auch medial hohe Aufmerksamkeit gewonnen hat. Es gab eine Verfassungsbeschwerde der Deutschen Fußballliga GmbH, also der ersten Bundesliga und von deren Betreibern, dagegen, dass sie Polizeikosten anteilig tragen sollten bei Hochrisikospielen. Nico, ist das eines deiner Herzensanliegen? Wir haben ja jetzt hier schon mehrfach Sportfälle gehabt. Was sagt dir dein Herz, wenn es um die Frage geht, sollen Hochrisikospiele eher vom Steuerzahler bezahlt werden, was den Polizeieinsatz angeht, oder sollen das die Pfeffersäcke von der Deutschen Fußballliga bezahlen? Wie sehr bringt das dein Herz in Wallung?
Nein, um mal kurz Eigenlob in Sachen unserer Kanzlei zu machen. Unsere Kanzlei ist gerade eine Auszeichnung bekommen, unter den führenden Sportrechtskanzleien zu sein.
Sehr gut.
Damit habe ich aber überhaupt nichts zu tun. Das sind meine lieben Kollegen Robert Golz, Holger Jakob und Fabian Reinholz, die alle nicht nur gute Sportrechtler sind, sondern bei denen das Herz auch höher schlägt, sobald sie irgendwie den Fußball riechen. Und die auch sicherlich zu diesem Thema jetzt auch außerhalb des Juristischen eine Meinung haben, die ich allerdings nicht kenne, weil wir uns nicht darüber unterhalten haben bislang. Aber ich persönlich bin ja jetzt nicht so derjenige, der ja so wirklich, also es gibt manche Dinge, für die ich brenne, aber sicherlich nicht für den Fußball.
Dann wird dich dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Januar 2025 des ersten Senats gefreut haben. Dort ist nämlich entschieden worden, dass der polizeiliche Mehraufwand bei sogenannten Hochrisikospielen, also wenn die Fangruppen schon traditionell und zutiefst miteinander verfeindet sind und gerne anlässlich des Bundesligaspiels sich gegenseitig auf den Kopf hauen, dass dieser polizeiliche Mehraufwand tatsächlich über eine Gebühr den Bundesliga-Clubs beziehungsweise der Deutschen Fußballliga, der DFL, in Rechnung gestellt werden kann. Das sei durchaus mit dem Grundgesetz vereinbar. Und Karlsruhe hat sehr schön, wie ich fand, daraus einen Musterfall gemacht zu Artikel 12 Grundgesetz, also zur Frage der Berufsausübungsfreiheit. Hintergrund ist, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, dass der frühere Manager von Werder Bremen, der Herr Lemke, der leider jüngst verstorben ist, der zugleich dann oder später auch Innensenator in Bremen war, gesagt hat, das können wir so nicht mehr machen mit dem polizeilichen Mehraufwand, dass das die Allgemeinheit trägt, jedenfalls dann nicht, wenn die Veranstaltungen, um die es geht, gewinnorientiert abgehalten werden. Und die erste Bundesliga ist nicht nur gewinnorientiert, sondern fährt auch Gewinne ein. Deswegen haben die Bremer sich gedacht, wir bauen ein Gebühren- und Beitragsgesetz. Im Jahr 2014 haben sie das gemacht und haben gesagt, wir holen uns den Mehraufwand für polizeiliche Einsätze bei diesen Hochrisikospielen dann ein von den Veranstaltern, wenn die Veranstaltung gewinnorientiert ist und wenn das erfahrungsgemäß gewaltgeneigte Großveranstaltungen sind mit mehr als 5000 Personen. Also es geht nicht um jede kleine Hochzeit, die gerne mal ausartet, sondern es geht schon um Großveranstaltungen, die gewinnorientiert sind. Und Karlsruhe hat jetzt zu entscheiden, geht das? Kann man so ein Gebührengesetz machen? Es ist ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit, das ist klar. Bundesliga ist ein richtig schönes Geschäft. Da wird von der Berufsfreiheit Gebrauch gemacht. Und Karlsruhe prüft dann durch, formell, materiell, wie sieht's aus mit der Verfassungskonformität des Gesetzes, dieses Bremer Gebührengesetzes, und wie sieht's insbesondere, wir erinnern uns an die Drei-Stufen-Theorie, wie sieht's insbesondere mit der Verhältnismäßigkeit aus? Hintergrund war, dass es 2015, also es ist schon eine ganze Zeit lang her, ein Hochrisikospiel gab zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV. Das lief zwar relativ reibungslos ab, aber im Anschluss hat die Bremer Polizei der DFL ein Gebührenbescheid in einem, wie es heißt, mittleren sechsstelligen Euro-Betrag zugestellt für den zusätzlichen Einsatz von Polizeikräften. Und da hat sich die DFL gewehrt, Verwaltungsgericht OVG bis zum Bundesverwaltungsgericht und dann kam die Verfassungsbeschwerde. Karlsruhe sagt, doch, das geht. Das kann man so machen. Das ist eine typische Gebühr, die da erhoben wird. Da werden staatliche Leistungen, staatliche Maßnahmen individuell zurechenbar erbracht. Also dieser Polizeieinsatz erfolgt mit Blick auf das Fußballspiel. Materiell ist es in Ordnung, da entstehen Mehrkosten, die sonst der Steuerzahler zahlen müsste. Und das ist ein legitimes Ziel, zu sagen, dass die Kosten ordnen wir demjenigen zu, der wirtschaftlicher Nutznießer ist. Und Karlsruhe sagt auch, das ist verhältnismäßig. Ja, es gibt hinreichendes Näheverhältnis des Gebührenpflichtigen zur öffentlichen Leistung. Das entspricht auch dem Veranlasserprinzip, ohne diese Hochrisikospiele nicht die Polizeikosten. Und Karlsruhe sagt sehr schön, das Grundgesetz kennt keinen Grundsatz, dass nur bei für die Polizeigefahr Verantwortlichen eine Gebühr einkassiert werden darf, sondern das kann man auch darüber hinaus, also auch beim Veranstalter machen. Man muss aufpassen, dass die Gebühr keine erdrosselnde Wirkung hat, also dass nachher nicht der gesamte Geschäftsbetrieb niederliegt, und auch unter dem Gesichtspunkt Artikel 3 hatte Karlsruhe nichts zu meckern. Insbesondere die Grenze mit den Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern erschien auch sozusagen wirtschaftlich plausibel. Also ich muss sagen, nach sehr viel Unruhe im sportpolitischen Bereich und sehr viel bösem Blut und langen Kämpfen eine sehr sachliche, nüchterne und fachlich ganz schön nachvollziehbare Entscheidung aus Karlsruhe. Oder siehst du das anders, Nico?
Es gibt einen Punkt, an dem ich mich ein bisschen aufgehangen habe, nämlich bei der Überlegung, wo ist denn jetzt eigentlich die Grenze? Also kannst du aus der Entscheidung ablesen, warum, wenn ich demnächst jetzt hier als Kreisklassenverein auf einem örtlichen Sportplatz Veranstaltungen mache, die jetzt vielleicht auch, weil sie mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen oder Ähnlichem verbunden ist, Polizeikräfte notwendig macht, warum nicht da auch?
Naja, da sagt Karlsruhe zum einen, also unter dem Gesichtspunkt Artikel 3, wir wird zwischen solchen Veranstaltungen differenziert. Zum einen, da muss eine Gewinnorientierung sein. Da würde ich sagen, bei der Kreisklasse, ja, da geht's auch schon ein bisschen um Geld. Da gibt's auch schon Eintrittskarten in Höhe, was weiß ich, von 10, 20 Euro. Das könnte auch gewinnorientiert sein. Und der zweite Punkt, wo Sie sagen, um dem Veranlasserprinzip irgendwie gerecht zu werden, es müssen Großveranstaltungen sein mit mehr als 5000 Teilnehmern. Das wirst du bei der Kreisliga noch nicht haben. Aber da ist natürlich Spielraum drin, würde ich sagen.
Ja, aber das ist aber das Gesetz, nicht? Diese 5000 und die Gewinnorientierung zur Voraussetzung macht. Ich kann in der Entscheidung bloß nicht so richtig sehen, was Karlsruhe mit einem Gesetz machen würde, dass das also noch wesentlich weiter auch erstreckt. Nehme man auch mal etwa Musikveranstaltungen und dergleichen. Also müssen wir jetzt demnächst immer rechnen, dass wenn in der Waldbühne wieder die Philharmoniker spielen, im Sommer beliebte Veranstaltung, dass wir demnächst höhere Ticketpreise zahlen müssen, weil der Veranstalter dann zur Kasse gebeten wird. Also das ist wahrscheinlich sogar ein Beispiel, wo man relativ klar sagen kann, dass ist wohl offensichtlich zulässig, jedenfalls nach der Argumentation. Ich finde keine Stelle in der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, was dort eine Grenze setzen würde. Aber insgesamt habe ich so ein bisschen gesucht, also wie weit darf denn jetzt der Landesgesetzgeber, potenziell ja auch der im kommunalen Bereich, gehen, um solche Kosten, die wir ja, also betriebswirtschaftlich gesprochen, herkömmlicherweise immer als Gemeinkosten, dann alle aus Steuermitteln letztlich gedeckt haben, jetzt den Veranstaltern auferlegen.
Gut, eine Grenze könnte man ziehen, jetzt müssen die ganzen Fußballfreunde weghören, zwischen Kulturveranstaltung und gewinnorientierten Veranstaltungen. Ja, das ist natürlich fließend, also wenn sich da irgendein besonders hübscher Geiger auf die Waldbühne stellt, kann man lange darüber nachdenken, ob jetzt die Kultur im Vordergrund steht oder die Gewinnorientierung. Aber da wird man eine Abgrenzung ziehen können. Möglicherweise gibt es also zumindest aus dem Kulturauftrag des Staates für reine Kulturveranstaltungen eine höhere Grenze, dass man sagt, also dann müssen das schon größere Veranstaltungen sein. Und ich glaube, es spielt auch nochmal eine Rolle, so lese ich das jedenfalls aus den Überlegungen von Karlsruhe zum Verhältnismäßigkeitsprinzip raus, weil sie ja über das Veranlasser Prinzip nachdenken, spielt wohl schon eine Rolle, ob das sozusagen allgemeine Polizeigefahren dadurch gibt, dass da einfach sehr viele Menschen unterwegs sind. Oder, und das ist, war ja hier der Fall, ob es sich um besonders Gefahrgeneigte, nämlich hier in dem Fall sogar gewaltgeneigte Veranstaltungen handelt, wo die Teilnehmer, die da hinkommen, sich eben gerne gegenseitig verletzen. Das ist nach meiner Kenntnis bei Kulturveranstaltungen nicht immer der Fall. Da sind die Verletzungen meistens eher psychischer oder emotionaler Natur. Aber da könnte man auch nochmal unterscheiden, treffen sich da sozusagen Gruppen, um sich gegenseitig zu vermöbeln? Oder sind das einfach nur viele Menschen, die Staus auslösen und den Rasen zertrampeln? Ja, also da würde ich sagen, da kann man noch ins Verhältnismäßigkeitsprinzip im Rahmen der Prüfung von Artikel 12 relativ viele Aspekte reinbringen. Umgekehrt, ja, würde ich dir zugestehen oder würde ich genauso sehen wie du, also messerscharf ist das natürlich nicht, was Karlsruhe dort macht, sondern da darf man nach wie vor gespannt sein, wie das jetzt bei anderen Veranstaltungen ist. Klar ist, die Länder sind alle klamm, die Polizei kostet viel Geld. Und wenn Sie die Chance haben, bestimmte Polizeieinsätze irgendjemandem zuzurechnen und zu sagen, so, dafür zahlst du jetzt aber und nicht der Steuerzahler, also nicht die Allgemeinheit, dann werden die Länder das probieren. Und da können wir uns ganz sicher darauf einstellen, dass es noch das ein oder andere weitere Landesgebührengesetz geben wird, wo zum Beispiel polizeiliche Einsätze zusätzlich und zielgerichtet abgerechnet werden sollen.
Soweit zum Fußball kommen wir. Das ist, war jetzt für mich definitiv ein Auswärtsspiel. Und jetzt kommen wir zu einem Heimspiel, nämlich zum Datenschutz. Europäischer Gerichtshof, die dritte. Wir haben in den letzten beiden Folgen zwei Entscheidungen besprochen, die gleich am Anfang vom Januar gekommen sind aus Karlsruhe. Heute besprechen wir dann jetzt schon die dritte Entscheidung, die auch, ich glaube, ist im Abstand von 2 Tagen gekommen, nämlich die Entscheidung dazu, wann denn eine Datenschutzbehörde, wenn sie so einen Stammkunden hat, und die Datenschutzbehörden, das weißt du ja aus eigener Erfahrung natürlich viel besser als ich, die Datenschutzbehörden sollen ja dem Vernehmen nach so gewisse Stammkunden haben, die immer wieder kommen, nicht? Und in dem Fall, den der EuGH zu entscheiden hatte, war es jemand, der innerhalb einer relativ kurzen Zeit 77 Beschwerden eingereicht hatte wegen verspäteter Auskunftsersuchen.
Man muss vielleicht dazu sagen, Nico, es war kein Deutscher, es war ein Österreicher. Ja. Der Fall spielt also in Österreich, aber natürlich auch die deutschen Aufsichtsbehörden haben Stammkunden, die sich gerne und häufig und aus Sicht von Aufsichtsbehörden auch geradezu exzessiv häufig beschweren.
Ja. Ja, also es gibt ja so einen gewissen Typen Aktivist, der das möglicherweise war. Also ich habe so eine gewisse Vorstellung, was das für ein Typ gewesen sein mag. Wenn er 77 Beschwerden wegen verspäteter Auskunftsersuchen eingereicht hat, dann kann man wohl mal mutmaßen, dass er wahrscheinlich ein paar hundert Auskunftsersuchen an alle möglichen Unternehmen geschickt hat. Und dann in allen Fällen, in denen die Auskünfte unzureichend oder verspätet waren, hat er dann Beschwerden eingereicht, immer bei derselben Datenschutzbehörde. Und irgendwann war es der Datenschutzbehörde genug. Und sie hat dann gesagt, sie werde jetzt nicht mehr tätig wegen Missbrauchs und exzessiven Beschwerden. Und das ging dann einmal durch die österreichische Gerichtsbarkeit. Ich habe mich dann anlässlich dieses Falls noch einmal belehren lassen, dass das Bundesverwaltungsgericht in Österreich was ganz anderes ist als das Bundesverwaltungsgericht in Deutschland. Das Bundesverwaltungsgericht in Österreich ist nämlich die Eingangsinstanz. Und zwar immer dann, wenn es um Klagen gegen Bundesbehörden geht. Und hier ging es gegen die einzige Datenschutzbehörde, die dann eben auch eine Bundesbehörde ist in Österreich. Dementsprechend hatte zunächst das Bundesverwaltungsgericht in Österreich zu entscheiden und gab der Beschwerde, die dann der Beschwerdeführer dort eingelegt hat gegen die Nichtbefassung, statt. Dann geht es weiter. Das, was bei uns das Bundesverwaltungsgericht ist, funktional, das ist in Österreich dann der Verwaltungsgerichtshof. Das ist nämlich die obere Instanz dann. Der Verwaltungsgerichtshof hat dann den Fall mit 3 Fragen dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Und da geht es um eine Norm, die ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ganz ehrlich gesagt. Ich will nicht sagen eine Dunkelnorm, aber es gibt einen Artikel 57 Absatz 4 DSGVO, den man vielleicht deshalb nicht so auf dem Schirm hat, wenn man, weil er halt in einem ganz anderen Kontext, oder er steht halt nicht beim 77, wo man ihn erwarten würde, zu den Beschwerden, sondern an anderer Stelle. Und der 57 Absatz 4 DSGVO, der gibt der Datenschutzbehörde die Befugnis bei Missbräuchen, insbesondere exzessiven Anfragen, entweder eine Gebühr zu verhängen oder eben nicht tätig zu werden. Und dann kamen die drei Fragen des österreichischen Gerichts, von denen ich zwei für besonders bemerkenswert halte. Das eine ist die Frage, ob man aus der Zahl, sprich hier 77 Beschwerden innerhalb von 20 Monaten, darauf schließen kann, dass es eine im Sinne von Artikel 57 Absatz 4 missbräuchliche Beschwerde ist. Und die zweite Frage zielte dann ab auf das Verhältnis der beiden Handlungsoptionen, die der 57 Absatz 4 gibt, nämlich der Gebührenerhebung und des Nichttätigwerdens. So, jetzt habe ich gesagt, was entschieden worden ist, und jetzt bist du dran zu sagen, wie entschieden worden ist.
Ja, ich finde, es ist sehr klar und auch überzeugend entschieden worden, dass der Europäische Gerichtshof sagt, also allein die Zahl der Beschwerden ist es nicht. Die Aufsichtsbehörde, die nicht auf eine solche Beschwerde reagieren möchte, weil sie das für exzessiv hält, was der Beschwerdeführer dort macht, da reicht es nicht einfach nur zu zählen, wie häufig der sich gemeldet hat und beschwert hat, sondern es muss ihm gleichzeitig eine Missbrauchsabsicht nachgewiesen werden. Das ist auch aus meiner Sicht völlig klar und überzeugend. Man muss sich nur mal klar machen, der Beschwerdeführer in Österreich hat sich 77 Mal beschwert, nicht in einem Sachverhalt gegenüber einem Verantwortlichen und seiner Datenverarbeitung, sondern er hat sich mit seinen Beschwerden gegen viele verschiedene Verantwortliche eingebracht. Und wenn wir jetzt einfach mal uns den Fall anschauen, dass diese ganzen Beschwerden begründet sind, dass die ganzen Verantwortlichen zum Beispiel seine betroffenen Rechte nicht zeitgerecht oder nicht umfangreich genug bedient haben, dann ist es natürlich vollkommen klar, dass er sich beschweren kann und dass die Beschwerden auch begründet sind. Und eine Aufsichtsbehörde, die dann sagt, hör mal, du bist aber schon 7-mal oder 70-mal oder 700-mal bei uns gewesen, du bist jetzt raus, die macht natürlich einen Fehler. Nämlich eine begründete Beschwerde muss immer beschieden werden. Da kann man nicht sagen, wir kontingentieren das jetzt. Jeder hat nur 3 Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde frei. Das ist ja offensichtlich nicht Sinn der Sache. EuGH sagt, es muss also nicht allein die Zahl sein, sondern es muss auch gleichzeitig eine Missbrauchsabsicht bestehen. Worin kann die bestehen, wenn sich jemand an die Aufsichtsbehörde wendet? Naja gut, er kann zum einen zum Beispiel versuchen, über besonders viele Beschwerden, er gibt einfach sehr viele Sachen rein in die Behörde lahmzulegen, sodass die dann nichts anderes mehr kann oder eigentlich auch gar nicht mehr dazu kommt, was anderes zu machen, als sich um seine Beschwerden zu kümmern. Das könnte eine Zielsetzung sein, kommt, glaube ich, manchmal vor, habe ich jetzt persönlich als Behördenleiter noch nicht erlebt, dass das jemand das Ziel hatte. Die meisten sind da irgendwie auf der Pirsch und versuchen halt gegenüber sehr vielen verantwortlichen Stellen ihre Rechte geltend zu machen. Und dann kommt halt eine ganze Kavalkade von Beschwerden über einen Verantwortlichen oder in gleichgelagerten Sachverhalten über viele. Eine andere missbräuchliche Beschwerde könnte darin bestehen, dass man gar nicht ernsthaft sich irgendwie beeinträchtigt sieht, sondern durch die Vielzahl der Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde dem Verantwortlichen, also einem bestimmten Unternehmen, ob ein deutsches oder ausländisches Unternehmen, dass man das unter Druck setzen will, dass man das sozusagen belästigen will, indem man ständig sich über das Unternehmen beschwert und dadurch natürlich Tätigkeit der Aufsichtsbehörde auslöst, die dann bei dem Unternehmen nachfragt, was macht ihr da eigentlich, erklärt uns das mal. Und wenn man das häufig genug macht, könnte man versuchen, das Unternehmen irgendwie kirre zu kriegen. Das wären beides missbräuchliche Absichten, die da verfolgt werden. Und der EuGH sagt, das geht natürlich nicht, das wäre exzessiv und missbräuchlich, dann müsste die Aufsichtsbehörde darauf nicht mehr reagieren oder könnte eine Gebühr verlangen, bevor sie sich tatsächlich mit den Fällen näher befasst. Aber das muss die Aufsichtsbehörde nachweisen. Das darf sie nicht nur einfach vermuten und allein Fälle zählen reicht nicht, sondern es muss klar sein, die Beschwerden sind gar nicht begründet. Ja? Und es muss klar sein, da wird ein missbräuchliches Ziel verfolgt. Und das ist natürlich für eine Aufsichtsbehörde sehr, sehr schwierig. Das können ja, werden in der Regel nur Indizien sein. Und da tut sich die Aufsichtsbehörde notwendigerweise schwer. Das ist auch der Grund, warum diese Entscheidung des EuGH natürlich nicht mit allzu großer Freude von den Aufsichtsbehörden aufgenommen wurde, weil ihnen klar ist, sie kommen jetzt da nicht mehr raus, wenn es darum geht, auch häufige Beschwerden, auch sozusagen lästige Beschwerdeführer gut und zeitgerecht zu bedienen mit einer guten sachlichen Antwort und letztlich auch Aktivität, die sie an den Tag legen müssen. Deswegen, der EuGH hat die Hürden dafür, Anträge von Bürgerinnen und Bürgern durch die Aufsichtsbehörde zu ignorieren, deutlich hochgesetzt. Und das kann man aus Bürgersicht ja eigentlich nur begrüßen.
Ja, und zwar verhält es sich auch noch so, dass der EuGH dann sagt, wenn sich die Behörde entschließt, nicht tätig zu werden, wegen exzessiver Anfragen, dann muss sie dies in einer mit Gründen versehenen Entscheidung begründen. Also sprich, es reicht nicht aus, einfach nichts zu tun, sondern das muss dann auch noch gegenüber dem Beschwerdeführer begründet werden. Da muss dann auch noch begründet werden, warum man jetzt entweder eine Gebühr erhebt, als Bedingung dafür, dass man tätig wird, oder zweite Handlungsvariante, oder halt gar nicht erst tätig wird. Das ist natürlich jetzt keine, trägt jetzt natürlich nicht zur Entlastung der Behörden bei. Vielleicht noch kurz einfach für den zum 57 dazu gesagt, exzessive ist ja nur einer der beiden Fälle des 57. Der andere Fall des 57, wo dann wohl das Gleiche gilt, ist die offensichtlich unbegründete Beschwerde. Warum stößt das auf Missgefallen? Das stößt wohl deswegen auf Missgefallen, weil das ja so ziemlich, also jedenfalls was ich höre, das größte Problem der Behörden ist, dass sie mit dem Beschwerde, also immer wenn man sagt, wenn man die Frage stellt, warum macht ihr nicht das und warum dauert das so lange und warum ist dies, dann kriegt man immer entgegengehalten die Beschwerdeflut. Dann sagt Thomas Fuchs, wir sind hier irgendwie eine Beschwerdeabarbeitungsbehörde, also schildert das als Problem. Das ist natürlich, da gibt's natürlich ja allenfalls den Fingerzeig in zwei Randnummern, die im Konjunktiv formuliert sind. Die Behörde könnte erwägen, und es sei das mildere Mittel, eine Gebühr zu erheben. Allenfalls den Fingerzeig, vielleicht dann häufiger dazu mal auch zu greifen. Aber das ist natürlich auch jetzt nicht gerade stark, wenn man das jeweils dann in einer mit Gründen versehenen Entscheidung dann auch fassen muss.
Ja. Das ist dann ja auch häufig nicht effizient, wenn man sich sozusagen jetzt beim Gebührenbescheid einen abbricht als Aufsichtsbehörde, dann wäre es vielleicht dann doch einfacher gewesen, einfach mal den Verantwortlichen anzuschreiben und zu fragen, was machst du denn da? Erklär uns mal, warum das so lange gedauert hat mit deiner Antwort auf die Artikel 15 Anfrage. Und dann wird es einfach ineffektiv. Bei Gebühren ist sowieso immer klar, für die Aufsichtsbehörde besteht die Gefahr, dass die angegriffen wird, die Gebühr. Und dann kann man da noch investieren und sich dann nachher vor dem Verwaltungsgericht mit Bürgern darüber streiten, ob die Gebühr jetzt richtig berechnet ist oder nicht. Das bringt nicht wirklich was. Mich hat tatsächlich...
Aber Stefan, die Anfrage bringt auch nicht wirklich was. Denn die Anfrage führt ja nur dazu, dass man eine Antwort, dass die Behörde eine Antwort kriegt. Und dann liegt die Antwort auf dem Tisch des Sachbearbeiters und dann muss er wieder sich mit der Antwort befassen. Also
ja, aber das könnte er ja zum Beispiel einfach mal glauben, was ihm der Verantwortliche erzählt, wenn der sagt, folgende Gründe für die verspätete Antwort. Ja, und dann kann man das durchreichen an den Beschwerdeführer und sagen, scheint mir als Aufsichtsbehörde nicht unplausibel, mag sein, dass es ein bisschen lang gedauert hat, aber das ist aus unserer Sicht nicht so gravierend, dass wir da jetzt einschreiten müssten, also ein Bußgeld verhängen müssten oder sowas machen müssten oder eine Verwarnung aussprechen müssten. Deswegen schließen wir den Fall ab. Mehr muss man ja auch nicht tun als Aufsichtsbehörde, aber diese Sätze muss man sich dann halt aus den Fingern drücken. Das ist schon so. Ich habe natürlich Verständnis für die Aufsichtsbehörden und für die wirklich sehr starke Belastung, die da ist. Und der Europäische Gerichtshof verrechtlicht auch sehr vieles von der Tätigkeit der Aufsichtsbehörde. Allein dieser Hinweis, das Wahlrecht zwischen Nichtbehandlung oder Gebührenerhebung muss verhältnismäßig ausgeübt werden. Dazu verweist der EuGH auf den Erwägungsgrund 129 der DSGVO. Und da sieht man schon, also da wird's dann juristisch, da wird's dann auch anspruchsvoller und aufwendiger. Und das ist schon eine erhebliche Belastung. Wofür ich kein Verständnis habe, ist, wenn Aufsichtsbehörden sagen, letztlich nerven uns die Beschwerdeführer. Ja, das habe ich bei einer Reaktion eines Mitarbeiters des hessischen Datenschutzbeauftragten rausgelesen. Der hat gegenüber der Tagesschau zu der Entscheidung des EuGH gesagt, naja, das schränkt unsere Arbeit stark ein. Und da muss ich sagen, Freund, das ist eure Arbeit. Ja, es ist genau, deswegen steht es ja auch im Artikel 57 drin, der Datenschutzgrundverordnung, Aufgaben der Aufsichtsbehörde. Es ist die Aufgabe der Aufsichtsbehörden, sich mit Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger auseinanderzusetzen und denen zu helfen, dabei ihre Rechte durchzusetzen. Und da kann ich nicht sagen, das schränkt mich in meiner Arbeit ein. Das heißt ja letztlich, der Bürger stört. Ja, und das ist aber nicht der Punkt, sondern die Aufsichtsbehörden sind genau dafür da, den Bürger über ihre Rechte, über seine Rechte aufzuklären, ihn zu unterstützen, die Verantwortlichen anzustupsen. Das kann man ja auch alles zunächst mal relativ lang informell machen, indem man bei Verantwortlichen anruft und sagt, haben wir gesehen, habt ihr nicht gut gemacht, gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe, das nächste Mal gibt's mehr Ärger. Ja, und dann meistens, wenn der Beschwerdeführer dann eine Rückmeldung kriegt, wir haben es gemacht, wir haben mit dem gesprochen, der hat Besserung gelobt, wird das auch akzeptiert. Klar, wenn der Verantwortliche dann weiter Fehler macht, dann wird die Aufsichtsbehörde irgendwann mal in ihre Befugnisse nach 58 eingreifen müssen. Also Warnung aussprechen, Verwarnung aussprechen, eine Anordnung vielleicht oder ein Bußgeld. Aber das ist die ureigene Aufgabe der Aufsichtsbehörde. Das heißt, wenn dann Mitarbeiter der Aufsichtsbehörden sagen, das hält mich aber von der Arbeit ab, dann ist da offensichtlich ein nicht ganz zutreffendes Verständnis von der Aufgabe einer Aufsichtsbehörde. Klar, es gibt schönere Sachen. Man kann irgendwie großartige Bußgeldverfahren betreiben oder man kann Aufsätze schreiben oder Vorträge halten oder vor Ort Kontrollen machen, alles gut und schön. Aber die Beantwortung und die Unterstützung von Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern ist keine nachrangige Pflicht der Aufsichtsbehörden, sondern ist mittendrin und gehört einfach zum Geschäft dazu.
Kann sein, dass ich es ein bisschen anders sehe, Stefan. Nach meiner Beobachtung werden die Datenschutzbehörden ja wieder zu zahnlosen Tigern zurzeit. Also obwohl sie, also ganz entgegen der Absicht, die das GVO mal hatte. Ich kann eigentlich derzeit im Umgang mit den Datenschutzbehörden keinen großen Unterschied mehr feststellen zu der Zeit vor der DSGVO. Genauso wie das, ja, wie gesagt, wie jetzt Thomas Fuchs nicht überstrapazieren, aber genauso wie er das als schildert, dieses Beschwerde abarbeiten, in Verbindung mit einer merkwürdigen Scheu, sich bloß nicht in die Nesseln zu setzen bei den Beschwerdeführern. Ja, deswegen macht man dann das, was du vorhin beschrieben hast. Das ist ja so die Standardvorgehensweise. Da kommt die Beschwerde und dann kommt das Schreiben. Dann reicht man das mehr oder weniger 1:1 ein bisschen umformulierten Fragen weiter an die Unternehmen, die es ja meist sind, die es betrifft. Dann kommt das Unternehmen, macht eine Stellungnahme, dann hört es monatelang nicht mehr von der Behörde, dann muss ja die Behörde wieder irgendwas machen mit dieser Stellungnahme, dann im Zweifel geht dann dieses Ping-Pong weiter und endet irgendwann dann im Nirvana. Ja, der Ausgang der meisten Fälle, Stefan, die wir jetzt hier mit den Behörden haben, ist das Nirvana, nämlich dass man irgendwie eigentlich gar keinen Abschluss hat, sondern irgendwann erlahmt der Elan der Behörde und irgendwann merken die dann vielleicht auch, dass der Beschwerdeführer den Fall vergessen hat oder das Interesse nicht mehr hat und dann wird einfach die Akte geräuschlos zugemacht. Das ist der häufigste Fall.
Das soll natürlich nicht so sein,
den wir jetzt haben.
Das ist ja sowohl für den Beschwerdeführer nicht befriedigend als auch für den Verantwortlichen selbst, der Auffassung ist, er hat eigentlich alles richtig gemacht. Der muss dann auch eine Rückmeldung von der Aufsichtsbehörde bekommen, ob das jetzt okay war oder nicht okay war, damit er sich daran ausrichten kann. Natürlich müssen wir an der Stelle wieder die Frage stellen, warum passiert das leider bei Aufsichtsbehörden, dass Fälle sehr lang brauchen oder ohne Ergebnis abgeschlossen werden. Da spielt natürlich die Ausstattung der Aufsichtsbehörden eine Rolle, die rückläufig ist, muss man auch deutlich sagen. Die Zeiten, wo Aufsichtsbehörden vergrößert wurden, ausgebaut wurden, das war 17, 18, 19, 20, haben wir das gesehen. Da ist auch viel geschehen, deswegen ist auch mehr geschehen als vor der Datenschutzgrundverordnung. Aber seitdem weht den Datenschutzaufsichtsbehörden auch der Wind ins Gesicht, aus unterschiedlichen Gründen. Die Parlamente sind nicht mehr spendabel. Und viele Aufsichtsbehörden sehen, dass sie einer sehr großen Zahl von Beschwerden gegenüberstehen, die sie mit ihrem nicht größer werdenden Personal letztlich nicht gut bewältigen können. Und dadurch kommt es dann zu diesen langen Verfahren, auch manchmal zu einer gewissen Verzögerungstaktik. Und dadurch kommt es auch dann zu der wirklich schwierigen Situation, dass die Beschwerdeführer, die ja eigentlich was für den Datenschutz tun wollen und die sich auf der gleichen Seite wie die Aufsichtsbehörden wähnen und sagen, lasst uns doch mal den Datenschutz vorantreiben und umsetzen, dass die nachher frustriert sind und selbst gegen die Aufsichtsbehörden vorgehen, wegen Verzögerung, wegen Nicht-Einschreiten, so wie hier in unserem EuGH-Fall. Und dann kämpfen eigentlich da Parteien miteinander, die letztlich am gleichen Strang ziehen sollten.
Ja, aber vielleicht wäre es doch mal ein Versuch wert für die eine oder andere Behörde, dann es doch drauf ankommen zu lassen und wegen offensichtlicher Unbegründetheit oder dann doch jedenfalls Hinweisen aufs Exzessive, es mal drauf ankommen zu lassen, einen Bescheid zu schicken und dann es den Gerichten zu überlassen, dann auch, oder überhaupt, da wird ja nicht jeder klagen, nicht? Die wenigsten werden da jetzt klagen, aber diese Scheu davor, das kriegst ja immer zu hören, wenn ich dann die Frage stelle, warum macht ihr so wenig Bescheide? Das ist immer die Scheu vorm rechtsförmlichen Verfahren, also sprich vorm Gericht. Und solange diese Scheu noch so groß ist, und meistens ist es die Scheu vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit Beschwerdeführer, um die es dann, die ich dann zu hören bekomme. Und solange diese Scheu so groß ist, wie sie jetzt ist, wird sich da meines Erachtens nicht so allzu viel ändern.
Nee, wir brauchen gut ausgestattete und auch robuste, auch selbstbewusste Aufsichtsbehörden, die alle Möglichkeiten nutzen, solche Probleme auch informell zu regeln, indem man einfach mal anruft und sagt, pass mal auf, Freunde, so geht's nicht, bessert euch und klare Vorschläge macht, wo man Beschwerdeführer gut und unmittelbar direkt berät. Auch sowas geht telefonisch oder per Mail. Da kann man viel auch abräumen. Und wir brauchen eben auch Aufsichtsbehörden, die, wenn sie sagen, das Maß ist voll, dann eben auch klaren Standpunkt einnehmen, die Sachen auch vor Gericht austragen. Das ist auch meine Idealvorstellung, ja.
Prima, Stefan. Dann sind wir am Ende unserer heutigen Sendung und freuen uns, wenn Sie und ihr und wer immer uns hier zuhören mag, dann auch das nächste Mal noch zuhören werden. Das wird jetzt eine ganz kleine Winterferienpause geben. Wir sind dann mit der nächsten Folge in 2 oder 3 Wochen wieder am Start. Bis dahin.
Alles Gute.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.